Ja, unser Text heute Morgen ist Markus 9, die Verse 1 bis 29. Ich möchte zu Anfang mit uns den Text lesen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es Markus 9, ab Vers 1, und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die hier stehen, sind einige, die den Tod nicht schmecken werden, bis das Reich Gottes in Macht gekommen gesehen haben. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet oder verwandelt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Und Petrus hebt an und spricht zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind und wir wollen 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Denn er wusste nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voll Furcht. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete. Und eine Stimme erging aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr, sondern Jesus allein bei sich. Und als sie von dem Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, außer wenn der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden wäre. Und sie hielten das Wort fest, indem sie sich miteinander besprachen: Was ist das, aus den Toten auferstehen? Und sie fragten ihn und sprachen: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber sprach zu ihnen: Elia zwar kommt zuerst und stellt alle Dinge wieder her, doch wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben, dass er vieles leiden und für nichts geachtet werden soll? Aber ich sage euch, dass Elia auch gekommen ist, und sie haben ihm getan, was irgend sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. Und als sie zu den Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und die Schriftgelehrten, die mit ihnen stritten. Und sogleich, als die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunten sie sehr und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte sie: Worüber streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm: Lehrer, wir haben meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat, und wo immer er ihn ergreift, reißt er ihn und schäumt und knirscht mit den Zähnen, und er magert ab. Und ich sprach zu deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie vermochten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht: O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch tragen? Bringt ihn zu mir. Sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich hin und her, und er fiel auf die Erde und wälzte sich schäumend. Und er fragte seinen Vater: Wie lange Zeit ist es schon, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sprach: Von Kindheit an. Und oft hat er ihn sogar ins Feuer geworfen und ins Wasser, um ihn umzubringen. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Was das Wenn du kannst betrifft, dem Glaubenden ist alles möglich. Und sogleich rief der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenlief, gebot er dem unreinen Geist ernstlich, indem er zu ihm sprach: Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn ein. Und schreiend und ihn sehr hin und her zerrend, fuhr er aus, und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand, richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen: Diese Abhängigkeit kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet. Und spätere Handschriften fügen hinzu: und Fasten. Ich möchte zu Anfang noch beten. Herr Jesus, wenn wir diesen Text vor uns haben, so merken wir, dass es heiliger Boden ist, den wir betreten. Ich möchte dich bitten, dass du alleine vor unseren Augen stehst, dass dein Reden gehört wird und dass du die Worte klar und deutlich zu uns redest und wir aufmerksame Hörer sind. Herr Jesus, verherrliche du dich auch heute Morgen in unserem Kreis. Amen. Unser Text steht ja nicht für sich losgelöst im Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium haben wir zu Anfang uns so vorgestellt, dass es in zwei große Abschnitte geteilt ist. Zwei Abschnitte, die man überschreiben könnte mit dem Vers, der in Markus 10, Vers 45 genannt ist. Dort heißt es, dass der Jesus sagt, dass er nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern sein Auftrag ist, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Die ersten Kapitel, ich denke so bis Kapitel 8, Vers 31, standen vorrangig unter dem Thema des Dienstes des Herrn Jesus. Er ist der, der gekommen ist, um den Menschen zu dienen. Und in Vers 31 des letzten Abschnittes, also des letzten vorläufigen Kapitels, Kapitel 8, den wir das letzte Mal in unserer Betrachtung angeschaut haben, da beginnt der Herr Jesus und stellt vor, dass sein Leben noch einen anderen Zweck hat. Nämlich, dass er sein Leben geben will als Lösegeld für viele. Und dort heißt es in Vers 31, er begann, sie zu lehren. Der Jesus beginnt eine Unterrichtsstunde. Und genau in dieser Unterrichtsstunde befinden wir uns mit unserem Text heute auch. Der Unterricht geht weiter. Die Lektion, die heute vor uns steht, heißt einmal Himmel und zurück. Einmal Himmel und zurück. Oder man könnte auch sagen, Leben vom Ziel her. Der Herr Jesus lässt einen Blick in die Ewigkeit zu, einen ganz besonderen Blick, der eine ganz besondere Wirkung auf seine Jünger haben wird. Es ist ein Blick oder eine Begebenheit dort auf dem Berg, die geschieht, damit die Jünger verstehen, was er ihnen zu lehren hat. Er sie zu lehren hat. Wenn man noch einmal zurückschaut in das Kapitel 8, der Martin hat das sehr schön und ausführlich gemacht, da gab es zwei Schwerpunkte. In dem Abschnitt von Vers 31. Da ist einmal dieser Schwerpunkt, dass der Herr Jesus den Jüngern vorstellt, in Vers 31, dass der Sohn des Menschen vieles leiden und verworfen werden müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und den Schriftgelehrten und dass er getötet werden und nach drei Tagen auferstehen müsse. Und er redete das Wort mit Offenheit. Was hat das in den Jüngern bewirkt? Was war das? Sie waren Menschen, die alles aufgegeben hatten, um diesem Jesus nachzufolgen. Und er hat in den letzten Kapiteln oder in den letzten Jahren, kann man sagen, wir sind hier im dritten Jahr seines Wirkens, viele Wunder getan und hat sich offenbart als der, der das Reich Gottes aufrichtet. Den Jüngern war plötzlich klar, hier geht es um ewige Sachen. Hier ist der Messias, hier ist der, der Gottes Herrschaft endlich auf dieser Erde aufrichtet und wir sind mit dabei. Wir sind in dem Reich Gottes. Fantastisch. Es geht endlich, dass diese Welt gerechter wird. Endlich wird ein Friedensreich aufbrechen. Endlich wird diese ganze Schöpfung, die seufzt und sich sehnt danach, dass sich was verändert, verändert werden. Und wir in der ersten Reihe mit dabei. Wir sind doch die Elite, die mit dem König lebt, mit dem, der dieses Reich aufrichtet. Und jetzt fängt der Jesus an und redet davon, dass er leiden wird und dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Dinge. Man hat den Eindruck, hier in Kapitel 8, das lassen Jünger so an sich vorbeigehen, aber richtig begreifen tun sie das noch gar nicht. Es reicht sie noch gar nicht so richtig. Lediglich der Petrus, der kommt her und tadelt ihn an Jesus, nimmt ihn auf Seite und sagt, das ist nicht der Plan. So nicht. Das widerfahre dir ja nicht. Wir wünschen dir doch alles Gute. Das ist nicht passend. Und der Jesus nennt ihn einen Satan. Ein Ausdruck, der uns schockiert. Satan heißt Durcheinanderbringer. Und keiner ist, glaube ich, hier, der sagt, ich bin ein Durcheinanderbringer oder ich bin ein Satan, ich bin ein Teufel. Nein, Teufel nicht. Aber wie oft bin ich, wie oft bist du jemand, der Gottes Gedanken nicht versteht und sie durcheinander bringt oder durcheinander bringen möchte. Und der Jesus muss uns auf Seite setzen und sagen, du störst. Im Grunde sagt er das hier, du störst die Gedanken Gottes, du bringst sie durcheinander, so nicht. Wir werden vielleicht später nochmal darauf zurückkommen. Diese Lektion, die der Jesus im Kapitel 8 begonnen hat, setzt er im Kapitel 9 fort. In Vers 31 desillusioniert der Jesus seine Jünger über das, was das Reich Gottes betrifft. Und in Kapitel 9 fährt er fort und gibt ihnen Hoffnung. Er baut sie wieder auf. Er sagt, ja, Christus wird leiden. Aber wer ist dieser Christus? Er hat nicht nur eine Natur als Mensch, als einer, der sich opfert im Gericht Gottes, sondern er hat eine andere Natur, die Natur Gottes selbst. Und die ist auch da. Und er nimmt drei Jünger heraus und wird ihnen diese Natur zeigen. Aber in Kapitel 8, dem letzten Abschnitt, geht es noch um eine zweite Sache. Und die finden wir in Vers 34. Da heißt es, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Der Jesus hat noch einen Schmankerl für die Jünger. Er sagt, nicht nur ich werde leiden, nicht nur ich werde sterben, nicht nur ich werde den Tod schmecken und danach auferstehen. Zu allem Überfluss lädt er seine Jünger ein und sagt, kommt mit mir, geht den gleichen Weg. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Wer irgend sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Aber wer es verliert, um meinetwillen, der wird sie retten. eine harte Lektion. Eine Lektion, die die Aufnahmefähigkeit der Jünger bei Weitem übersteigt. Und der Jesus als der Lehrer weiß es. Und wie jeder gute Lehrer sucht er nach einer Möglichkeit, seine Schüler aufzubauen und seine Schüler zu helfen, diese Wahrheit zu verstehen. Und so steigen wir ins Kapitel 9 ein. In Kapitel 9, Vers 1 macht der Jesus Hoffnung. Und er sagt, ja, was ich euch gesagt habe, dass der Christus leiden wird, dass es anders aussieht in diesem Reich Gottes, wie ihr euch vielleicht vorgestellt habt, ist wahr. Aber es gibt noch eine zweite Wahrheit. Unter euch werden einige sein, die nicht den Tod schmecken werden, bevor sie das Reich Gottes in Macht gekommen gesehen haben. Hier redet der Herr Jesus von dem Ereignis, denke ich, dort auf dem Berg der Verklärung. Es gibt noch andere Möglichkeiten, dass man dort vielleicht die Auferstehung sehen könnte oder wie das Reich Gottes sich ausbreitet. Aber ich denke, wenn man die ersten Worte aus dem zweiten Vers nimmt, wird angeknüpft daran und es heißt nach 6 Tagen. Und dann geschieht diese Verklärung. Ich glaube, wir dürfen hier wirklich die Verklärung als Offenbarung des Reich Gottes in Macht sehen. Der Herr Jesus gibt Hoffnung. Er nimmt 3 seiner Jünger mit und zeigt, dass es noch eine zweite Wahrheit über ihn gibt. Er ist nicht nur der, der ans Kreuz geht und dort in allem Anführungszeichen dieser Welt gesagt, sein Leben verliert, den Kampf verliert, scheinbar der ist, der es nicht geschafft hat, dieses Reich aufzurichten, sondern dass er der ist, der dorthin geht, weil er dorthin gehen will, weil er dorthin gehen muss, weil es Gottes Plan ist und dass er nicht nur Mensch, sondern Gott selbst ist. Es ist so schön, wie Markus das hier rausstreicht. Und es ist ja nicht Markus, sondern es ist der Geist Gottes. Es gibt Hoffnung. 3 werden da sein, die das erleben werden, was alle erwarteten. Nämlich, dass das Reich Gottes ein Reich von Macht, von Herrlichkeit, von Stärke ist. 6 Tage vergehen und dann endlich geschieht dieses Wunder. Diese Begebenheit auf dem Berg der Verklärung ist eine Begebenheit, die für die Jünger geschieht. Es gibt einige Ausleger, die meinen, die ist für den Herrn Jesus geschehen. Sicher stimmt das auch ein Stück weit. Aber in erster Linie ist diese Begebenheit eine Begebenheit, die für die Jünger geschieht, die ihnen Hoffnung gibt, die ihnen Hilfe gibt, die ihnen eine Perspektive gibt. Es ist eine Begebenheit, die für dich und mich geschehen ist. Was geschieht dort? Der Herr Jesus arbeitet an seinen Schülern, an seinen Jüngern. Wenn ihr mal die ganzen Verben in diesem Abschnitt bis Vers 8 durchschaut, dann werdet ihr feststellen, gehandelt wird von dem Herrn Jesus nur an seinen Jüngern. Er nimmt sie mit sich, er führt sie, er separiert sie für sich allein. Er führt sie auf den hohen Berg. Er wird vor ihnen verwandelt. es erscheinen ihnen, und da sind ja auch die Jünger gemeint, Elia und Mose. Und letztendlich ergeht sogar eine Stimme Gottes, die sich nicht an den Herrn Jesus richtet, sondern an die Jünger. Es ist eine Begebenheit, wo der Herr Jesus seine ganze Fürsorge seinen Jüngern zuteil werden lässt. Eine Begebenheit, in der diese Fürsorge ihnen Hoffnung geben soll. Hoffnung in ihrer Zerschlagenheit, in dieser zerschlagenen Illusion, dass das Reich Gottes jetzt doch nicht kommt, wie sie es sich vorgestellt hatten. Und seien wir doch ehrlich, es sind nicht die Jünger nur, die hier zerschlagen sind. Wo wäre dein und mein Glaube, wenn diese Begebenheit in der Bibel fehlen würde? Wie würde es dir und mir gehen? Was hier geschrieben steht, ist geschehen für dich und mich, für deinen und meinen Glauben, damit wir gestärkt, voller Hoffnung, dem Herrn Jesus nachfolgen können, dass wir unser Kreuz aufnehmen können und den Weg gehen können, den er für uns ausgesucht hat. Warum gibt diese Begebenheit Hoffnung? Weil diese Begebenheit stellt den Herrn Jesus vor. Der Herr Jesus, was mit ihm geschieht, ist alles im Passiv geschehen und niedergeschrieben. Er wird verwandelt, er wird glänzend, er wird plötzlich von ganz anderem Aussehen. Gott handelt an ihm, Gott zieht ein wenig den Vorhang beiseite und zeigt, wer er wirklich ist. Welch ein wunderbares Erleben dort auf dem Berg. Der Herr Jesus handelt an seinen Jüngern damals eigentlich genauso, wie er an dir und mir handelt, wenn er uns aufrichten will. Er nimmt uns beiseite. Er führt uns auf einen hohen Berg, in die Einsamkeit. Es geht nicht darum, über 2000 Meter zu sein. Es geht darum, mal weg zu sein von dem Alltagsgeschäft, in unseren Gedanken zur Ruhe zu kommen. Ich habe das schon oft hier gesagt. Ich denke, dass dieser Ort das stille Kämmerlein ist, wo wir unsere Türen zuschließen und wo wir alleine mit ihm sind. Er führt die Jünger. Das erfordert Zeit. Das erfordert Bereitschaft, sich führen zu lassen. Er lenkt sie in ihren Gedanken. Und plötzlich wird er ganz anders, als wir ihn kennen. Kennst du das in deiner stillen Zeit? Du liest eine Begebenheit. Der Herr Jesus ist dort, der Handelnde. Und plötzlich merkst du, was dahinter steht. Du siehst plötzlich den Herrn Jesus in einem Licht, wie du ihn noch gar nicht gesehen hast. Plötzlich erstrahlt etwas von seinem ewigen Wesen, von seiner ewigen Realität. Und du weißt gar nicht, was du sagen sollst. Du weißt gar nicht, was ist es, was hier ist. Eigentlich sind es doch normale Worte. Eigentlich ist es doch was ganz Normales, aber du merkst etwas von der Ewigkeit, die dahinter steht. Und uns geht es oft so wie dem Petrus. Das war ja nicht seine Sternstunde. In der Sternstunde unseres Herrn Jesus erlebt der Petrus eigentlich einen peinlichen Moment. Aber wir sollten einen kleinen Nebensatz hier nicht überlesen. Da heißt es, denn sie waren voll Furcht. Petrus hat geredet, ja. Aber nicht nur Petrus wusste nicht, was er sagen sollte und war von Furcht überwältigt, sondern alle Jünger. Er hat sich den Schuh angezogen und hat das Erste geredet. Aber ich glaube, dass keiner der Jünger, auch du und ich nicht, in solch einer Situation gewusst hätten, was richtig war. Haben wir nicht alle dieselben Gedanken, die Petrus hier hatte? Gewaltig, eine tolle Sache. Hier möchte ich bleiben, den Moment möchte ich festhalten. Ich möchte gar nicht von meiner stillen Zeit aufstehen. Kennt ihr das? Ich wünsche euch, dass ihr es kennt. Aber ewige Dinge kann man nicht festhalten in zeitlichen Gegebenheiten. Was geschieht? Was sagt Petrus? Petrus sagt, ein so gewaltiger Moment, der Herr Jesus so überwältigend, lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Elia eine, Mose eine. Was sagt er damit? Wer ist Elia? Wer ist Mose? Elia und Mose waren mit die größten Menschen, die bis dort auf der Erde gelebt hatten. Mose, jemand, der mit Gott geredet hat, von Angesicht zu Angesicht. Mose, jemand, der Gottes Willen den Menschen kundgetan hat. Mose, jemand, der eigentlich das gesamte Reich Gottes bis dato verkörperte. Das, was Gott will, wie Gott auf dieser Erde sich seine Herrschaft vorstellt, seine Gesetze. Und Elia, der große Prophet, der ebenfalls mit Gott redete und der dafür gesorgt hat, dass Gottes Gedanken auf dieser Erde Umsetzung fanden. Der eine von Gott hinweggetan und irgendwo beerdigt, der andere aufgefahren in den Himmel. Außergewöhnliche Menschen. Und Petrus sagt, der Jesus ist der Größte. Er nennt ihn zuerst. Wir bauen eine Hütte für Jesus als Erstes. Er ist der Größte. Und dann eine für Mose und eine für Elia. Der Jesus, der Erste unter den Größten. Er hatte versucht, dem Herrn Jesus ein Kompliment zu machen. Aber dieses Kompliment ging nach hinten los. Dieses Kompliment hat den Himmel bewegt. Dieses Kompliment hat Gott dazu bewogen, einzugreifen. Es kommt eine Wolke und bedeckt das ganze Szenario. Was wird das für Petrus gewesen sein? Im ersten Moment, schade, wir sehen nichts mehr. Und dann merken sie, huch, die Wolke ist eine andere Wolke. Es ist eine lichte Wolke. Ob sie Petrus, Jakobus und Johannes daran erinnert haben, wie sie den Herrn Jesus das letzte Mal, bevor der Nebel kam, gesehen haben, auch als eine Lichtgestalt, weiß. Und vielleicht ist ihnen in dem Moment es in den Kopf geschossen. Hier ist Gott anwesend. Ein hoher Berg, eine lichte Wolke, das waren Merkmale für Gottes Anwesenheit. Das hatte Israel schon oft erlebt. Mose auf dem Berg Horeb, auf dem Berg Sinai, als die Gesetze gegeben wurden. Und dann eine Stimme. Eine Stimme, die Stimme Gottes. Und diese Stimme hat etwas zu sagen. Sie richtet sich an Petrus, Johannes und Jakobus. Vielleicht auch an die anderen Anwesenden. Aber die ersten Adressaten sind doch sie. Und Gott korrigiert die Sicht des Petrus und sagt, er ist nicht der Erste unter den Größten, sondern er ist mein geliebter Sohn. Laut Matthäus-Evangelium ist dort auch der Zusatz gefallen, an dem ich wohlgefallen habe, den Markus hier weglässt. Ihn hört. Er ist nicht nur der Größte, der auf der Erde war. Er ist nicht nur der Größte unter den Menschen. Nein, er ist Gottes Sohn. Mein geliebter Sohn. Und da heißt es eigentlich, wenn man in den Urtext schaut, an dem ich wohlgefallen hatte. Nicht weil er hier auf dieser Erde ist und das Opfer stellt, sondern er hatte immer schon das Wohlgefallen Gottes. Und dieses Hatte ist nicht nur ein Hatte, was in die Vergangenheit reicht, sondern bis in die Zukunft. Deshalb ist es hier richtig wiedergegeben, wenn man sagt, der mein Wohlgefallen hat. Eigentlich ständig Präsenz. Immer. Gottes Wohlgefallen. Ihn hört. Er ist der, der zu reden hat. Gott hat hier eine Lektion und er sagt, auf ihn hört. Auf wen denn nicht? Nicht auf Mose und nicht auf Elia, obwohl sie nichts Falsches gesagt haben. Aber er ist der, der sagt, wie das Reich Gottes läuft. Er ist der, der sagt, wie man in diesem Reich leben soll. Und er hat gesagt, nehmt mein Kreuz auf euch oder euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. So soll Gottes Reich aussehen. Das war seine Botschaft, Gottes Botschaft an die Jünger. Eine Botschaft, die in einem Moment kam, wo sie den Herrn Jesus sehen, als jemand, der nicht von dieser Erde ist, dessen Erscheinung sie nicht erklären können. Ich bin noch wenig darauf eingegangen. Er ist weißer, wie überhaupt ein Walker auf der Erde weiß machen kann. Das heißt, es gibt nichts Vergleichbares auf dieser Erde. Markus hat hier nicht die Worte und ich denke, Petrus ist der, der ihm das erzählt hat. Wir haben heute Morgen zur Einleitung ja gehört, diesen Vers aus 2. Petrus 1,16, dass Petrus Augenzeuge dieser Herrlichkeit geworden ist. Und dass das Ausgang seines Wirkens war. Diese Herrlichkeit, die mit nichts vergleichbar ist auf dieser Erde. Diese Herrlichkeit, die Hoffnung gibt über den Tod hinaus. Wisst ihr, wie groß diese Hoffnung ist, die von dieser Begebenheit ausgeht? Versetzt euch in Petrus, in Johannes und Jakobus. Ihr würdet über die Erde mit dem Herrn Jesus gehen. Und in ein paar Tagen seht ihr ihn hängen zwischen den Schwerverbrechern der Zeit. Genau mittendrin. Am Kreuz hängend. Die Leute lästern und spotten. Wie geht's deinem Glauben? Wie geht's deinem Glauben damit? Nimmst du den, der dort hängt, noch an als den, der sein Reich aufrichtet? In dessen Reich du leben möchtest, wo du sagst, da nehme ich gerne mein Kreuz auf und folge ihm nach? Der Jesus wusste, den Glauben würde keiner auf dieser Welt haben können, auch du und ich nicht. Und so geht er her, nimmt drei mit auf einen Berg und dort sehen sie ihn 100% diametral zu dem, was dort am Kreuz geschieht. Er ist völliger Herrlichkeit, er ist weißstrahlend, er ist Göttlichkeit und er steht nicht zwischen zwei Verbrechern, sondern zwischen zwei Menschen, deren Größe darin bestand, mit Gott zu reden, mit Gott zu leben, die ein Leben gelebt haben für Gott und mit Gott. Darf man es so in Anführungsstrichen sagen, den beiden größten Heiligen, die bis dahin die Erde gesehen hatte? Merkt ihr, welch ein Trost, welch eine Hoffnung von dieser Begebenheit ausgeht? Und wenn man ihn dort gesehen hat, als den Ewigen, als den, zu dem Gott selbst sagt, der hat meinen Wohlgefallen, der ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört, dann kann man das annehmen, was dort am Kreuz geschehen ist und weiß, dass das kein Unfall ist. Wir haben ein Lied, in dem eine komische Liedzeile ist, wo ich meine Not mit habe und ich glaube einige unter uns, da heißt, er ist in unseren Krieg geraten. Der Jesus ist nicht ans Kreuz geraten. Dort auf dem Berg sieht man, dass der Ewige, der Heilige, der Herrliche sich beredet mit Mose und Elia und sagt, ich muss diesen Weg gehen. Ich glaube, er beredet sich nicht, damit er sich klar wird, was er tun muss. Das wusste er längst. Aber um zu zeigen, auch seinen Jüngern zu zeigen, das, was geschieht, ist geplant, das will ich. Ich bin Gott und ich bin Mensch. Und ich bin Mensch, um dort ans Kreuz zu gehen. Ich bin der, der seinen Weg geht. Ich bin der, der sein Leben lässt und nicht der getötet wird, weil er nicht fliehen konnte. Der in einen Krieg geraten ist, sondern einer, der bewusst geht. Eine herrliche Sache. Gott selber redet. Wisst ihr, im Neuen Testament hat Gott zweimal seine Stimme hören lassen. Und beide Male sagt er annähernd das Gleiche. Einmal Markus 1 bei der Taufe. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und hier, das letzte Mal, seitdem haben die Menschen nie wieder Gott so reden hören, als richtige Stimme. Und er sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört seine letzte Anweisung für Menschen. Was hat er gesagt? Wer mir nachfolgen will, nimm sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und weil das so ist, müssen die Jünger wieder runter vom Berg. Aber vorher steht noch ein wunderbarer Satz da. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus allein. Und dann kommt ein wunderbarer Zusatz, bei sich. Sie sehen den Herrn Jesus und sehen, er ist bei ihnen. das setzt der Hoffnung noch eine Krone auf. Dieser Herrliche, dieser Wunderbare, dieser Gottessohn, dieser Gottheit selber ist bei ihnen. Welch eine Hoffnung, welch eine Herrlichkeit, welch ein Erleben. Sie gehen runter vom Berg und sie unterhalten sich darüber, was das heißt, dass der Herr Jesus, oder der Sohn des Menschen, aus den Toten auferstehen muss. Vorher sagt der Jesus noch, bis zu diesem Moment haltet diese Begebenheit für euch. Er ist der beste Pädagoge und er weiß, dass das, was hier auf dem Berg geschehen ist, erst im Licht der Auferstehung seine völlige Wirkung entfalten kann. Aus dem Grund sagt, haltet es noch einen Moment für euch. Aber wenn das geschehen ist, dass ich auferstanden bin aus den Toten, dann könnt ihr darüber reden. Dann müsst ihr darüber reden. Dann ist das eure Botschaft. Und sie fragen sich, was heißt das, heraus Auferstehung aus den Toten? Ich denke, mit der Auferstehung hatten sie kein Problem. Das war in Israel gang und gäbe. Wenn man das Gespräch mit der Martha und Maria sieht, da heißt es ja, ja, ich weiß, dass Lazarus auferstehen wird am letzten Tag. Das war für Israel klar. Und der Jesus sagt, nee, ich bin die Auferstehung. Ich kann sagen, wann wer aufersteht. Und ich sage, Lazarus wird jetzt auferstehen. Mit der Auferstehung aus den Toten, da hatten sie ihr Problem, dass es jemanden gibt, der den Zeitpunkt bestimmt, der selbst sagen kann, ich bin die Auferstehung. Der Herr Jesus unterrichtet sie weiter. Sie lenken ab auf ein Nebenthema. Elia, das hat sie doch beschäftigt auf dem Berg. Wie heißt es, dass Elia kommen muss? Fragen sie in Vers 12. Der Jesus lenkt wieder den Blick und sagt, bleibt's bei dem Wichtigen. Es heißt in Vers 12, doch wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben, dass er zuvor leiden muss? Der Jesus lässt sich nicht ein auf diesen Nebenschauplatz. Er lenkt wieder auf sich. Auf ihn allein kommt es an. Er gibt ihnen noch eine Antwort zu Elia. Ich denke, die beschäftigt uns als Leute, die wir nicht aus Israel sind, vielleicht gar nicht so sehr. Er sagt, ja, Elia ist gekommen in der Gestalt des Johannes. Und wie haben sie mit ihm getan? Johannes war der Vorläufer des Herrn Jesus. Und er, der Herr Jesus, geht im Grunde den gleichen Weg wie sein Vorläufer. Er geht ihn in noch viel ausführlicherem Maß. Er muss leiden, wie geschrieben steht. Der Jesus hat ihnen hier auf dem Berg seine Herrlichkeit gezeigt. Und das hat er nicht getan, um sich selbst groß rauszustellen, sondern um die Jünger zu stärken, ihnen Hoffnung zu geben und ihnen zu helfen, daran zu glauben, dass er leiden muss. Und die Hauptbotschaft in dieser Hoffnungsbotschaft ist, Jesus allein, ihn hört. Das sind die beiden Aussagen, die Gott ihnen zuruft. Jesus allein, ihn hört. Jetzt kommen sie vom Berg runter. Und es wartet eine weitere Lektion auf sie. Ich glaube nicht, dass es in dieser Lektion darum geht, um zu zeigen, dass der Herr Jesus auch Menschen heilen kann, die besessen sind und darüber hinaus noch an Dingen leiden, die uns an Epilepsie erinnern. Dass er auch über diese Dinge Macht hat. Ich glaube, seine Macht hat er ausführlich genug behandelt und ausführlich genug in den Wundern vorher gezeigt. Was will er hier zeigen? Er will sie lehren, das, was in Kapitel 8, Vers 34 steht. Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Ich bin der, der handelt. Und du bist der, der sein Kreuz aufnimmt, der sich selbst verleugnet. Bist du so jemand? Die Jünger kommen hierher und die anderen Jünger stehen da und sagen, ja, wir können nicht. Wir schaffen das nicht, was hier von uns verlangt wird. Der Jesus hatte doch vorher den Jüngern Vollmacht gegeben über Dämonen. Sie konnten doch Dämonen austreiben. Und hier können sie es nicht. Warum? Sie kommen an ihre Grenzen. Der Jesus klärt diese Grenzen in dem letzten Vers. Ich gehe durch diesen Abschnitt sehr schnell durch. Und er sagt, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet und andere setzen später hinzu und Fasten. Was ist Gebet und Fasten? Heißt das, wenn du nur richtig betest, dann schaffst du jeden Dämonen auszutreiben? Dann ist dir nichts unmöglich? Nein, es geht nicht um das Gebet. Es geht nicht um die richtige Formel Abracadabra. Versteht ihr? Gebet ist Ausdruck der Abhängigkeit von Gott. Hier sagt uns Gottes Wort, völlige Abhängigkeit von ihm. Was er sagt, das tut. Auf ihn hört. Seht auf Jesus allein. Und was er tut, das könnt ihr tun. Interessant ist, der Mann war gekommen und wollte den Sohn zu Jesus bringen. Und was machen die Jünger? Das erledigen wir. Sie warten nicht auf Jesus. Jesus ist nicht da. Sie hätten sagen können, wir müssen auf ihn warten. Das ist das, was Gott, was der Herr Jesus selbst seinen Jüngern hinterher als Unglauben vorwirft. Er sagt, bringt ihn zu mir. Und dann bringen sie ihn zu ihm. Und dann ist der Junge schon so gut wie geheilt. Auch wenn es noch durch Schmerzen und Anfälle geht. Zu ihm. Diese Art funktioniert nur, wenn du abhängig bist von ihm. Wenn du dich selbst verleugnest. Wenn du dein Kreuz, an dem du hängst, dein Ich, in den Tod gibst. Wenn du im Gebet eins mit deinem Herrn bist und letztendlich ist das Fasten doch nichts anderes als diese völlige Einheit mit dem Herrn. Sich selbst verleugnen, in den Tod geben. Hier ist die praktische Anwendung von Kapitel 8, Vers 34. Hier wird es deutlich, verstehen wir, was es heißt, auf ihn hört und wir sehen niemanden als Jesus allein. Das hört sich alles so toll an. Wir sind auf dem Berg unserer stillen Zeit, haben unser Kämmerlein verschlossen, schlagen unsere Bibel auf. Der Jesus wird ganz groß vor uns. Er wird uns deutlicher wie je. Und wir werden verändert in sein Bild. alles, wie wir uns wünschen. Und dann kommst du aus deinem Kämmerlein raus. Und dann muss es sich zeigen. Hast du Jesu Botschaft verstanden? Hast du Gottes Botschaft verstanden? Hörst du auf ihn? Oder bestimmen dich die Bedürfnisse, die an dich herangetragen werden? Tust du Dinge, weil sie getan werden müssen? Irgendeiner muss dem Jungen doch jetzt helfen. Und Jesus ist gerade nicht da. Oder hast du verstanden, Jesus allein auf ihn hört? Ist er der, der handelt? Oder bist es du, der die Not lindern will? Wenn dem so ist, wunder dich nicht, dass es nicht funktioniert. Wunder dich nicht, dass der Jesus dich tadeln muss und sagt, du Ungläubiger, wie lange muss ich noch bei dir sein? Werden wir dann auch zusammenbrechen, wie der Vater, der hier sagt, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Wisst ihr, das Schönste ist, dass der Herr Jesus diesen Vater nicht wegschickt. Den, der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich wünsche uns, dass wir zum einen diese Erlebnisse auf dem Berg kennen in unserem Leben. Dass wir den Herrn Jesus sehen, wer er ist. Und auf der anderen Seite zusammenbrechen über unseren Unglauben und es lernen, wirklich das zu tun, was er vor uns stellt. Auf ihn zu hören und ihn allein handeln zu lassen. Amen.